Web Summit 2019. Technologie ist hier das alles verbindende Thema. Technologie, aber auch die Frage, was wird uns in Zukunft bewegen? Bei Bewegung denkt mancher nicht an Technologie, sondern vielmehr an das, was ihn täglich von A nach B bringt, an das Auto. Da tut sich viel, das Auto ist in Verruf geraten und dennoch ist individuelle Mobilität ein Muss. Jeder möchte gern schnell von A nach B kommen, die Frage ist nur wie. Nicht jeder möchte das Fahrrad nehmen, nicht jeder möchte einen E-Roller nehmen. Die Antworten, da kämpft eine ganze Branche drum und die Antworten sind nicht zwingend noch als Auto zu definieren, wie wir es von früher kennen. Bei mir ist Andreas Schaaf, Vorstand bei Byton. Byton ist so ein Experiment, was, ich sag mal, über das Auto hinausgeht. Ist das jetzt richtig gesagt?
Ja, ich würde es nicht als Experiment natürlich jetzt bezeichnen.
Gut, das ist natürlich, ja.
Ja, weil das klingt immer so ein bisschen. Nein, also Byton ist in der Tat ein Unternehmen und eine Produktsicht, die weit über das natürliche Verständnis von einem Automobil hinausgeht. Das ist absolut richtig, ja.
Wenn Sie jetzt Byton definieren würden, wie würden Sie es tun?
Byton ist für mich ein Unternehmen, was im Prinzip ein völlig neuartiges Autoerlebnis anbietet. Ja, viele denken immer an bei einem Elektrounternehmen oder einem Elektro-Startup, denkt man als allererstes ja immer an das Auto. Man denkt daran, dass man halt die ganzen Fähigkeiten haben muss, ein Auto zu bauen. Das ist aber bei Byton eigentlich anders. Ja, das Auto ist im Prinzip fast sekundär, ja, weil das Primäre bei Byton ist eigentlich das, was man im Auto macht. Und das ist der große Unterschied. Ja, Byton wird ein Produkt anbieten, was das Auto völlig neu definiert, was eben nicht das Fahren von A nach B ins Zentrum rückt, sondern das Erlebnis eigentlich auf dem Weg von A nach B ins Zentrum rückt. Und das eben auch nicht nur für den Fahrer, sondern eigentlich für alle Passagiere, die im Fahrzeug drin sind. Insofern eigentlich ein ziemlich revolutionärer Ansatz, den Byton unternimmt, weil es das Automobil in dem Sinne, wie wir es verstehen, eigentlich neu definieren wird.
Jetzt ist es so, Byton bietet an, das muss man erklären, ein Auto, das erstmal natürlich elektrisch fährt, das vernetzt ist, das auch teilweise autonom fahren kann, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder liege ich da falsch?
Also im Moment nicht autonom fahren kann, aber im Prinzip die Philosophie des Fahrzeuges ist eigentlich entstanden vor dem Hintergrund, dass es irgendwann ein autonom fahrende Fahrzeuge gibt. Ja, genau.
Wenn ich mir das jetzt anschaue, als Unternehmen, da gab es eine Vision. Viele von Ihnen, von Ihren Vorstandskollegen oder auch aus dem Aufsichtsrat, kommen von BMW. Klingt so ein bisschen so, als ob man das bei BMW nicht so umsetzen konnte oder was?
Ja, ich denke, das ist schon eine richtige, wahrscheinlich, das ist eine richtige Beobachtung. Ich glaube, dass man die Radikalität, in der Byton vorgeht, nicht umsetzen kann in bestehenden Unternehmen. Ich sage immer, als wir damals zusammengekommen sind alle, wussten eigentlich jeder genau, was er nicht wollte. Ja, er wollte nicht ein klassisches Automobil schaffen, wir wollten auch nicht ein Elektrofahrzeug schaffen, sondern wir wollten im Prinzip was völlig anderes schaffen, das, was wir jetzt immer beschreiben als Smart Device on Wheels. Ja, aber im Prinzip hält die in das Automobil hält Einzug eigentlich das Gleiche, was wir sonst im täglichen Leben erleben können. Wenn Sie Ihr Smartphone benutzen, wenn Sie Ihr Essen bestellen dabei oder was anderes bestellen, ja, und gerade in China, wo wir sind, wo eine unglaubliche Vernetzung und Geschwindigkeit des Lebens eigentlich entsteht dadurch. Und da wollen wir im Prinzip genau das, was wir da erfahren, wollen wir ins Automobil bringen. Und das ist ein sehr radikaler Schritt, weil das in letzter Konsequenz bedeutet, dass Sie das gesamte Automobil neu designen müssen, die gesamte Technologie dahinter eigentlich anders aufstellen müssen als das, wo heute der klassische Fahrzeugbau überhaupt steht.
Sie sind ja über das Visionsstadium schon deutlich hinaus. Auf der IAA in Frankfurt haben Sie den ersten Prototypen vorgestellt, Ihres, ich sage jetzt mal SUV. Das ist schon sehr beeindruckend gewesen, was man da gesehen hat. Man sah diese große Konsole, wo eigentlich ein Touchscreen drauf ist, mit dem man sowohl das Auto bedienen konnte, als auch die klassischen Funktionen, die man auf dem Mobiltelefon nutzen kann, bis hin zur Tatsache, man kann sich dann halt auch ins Netz einwählen und das Netz nutzen, ja, wenn man so will. das war alles schon sehr echt. Das konnte man anfassen, das konnte man fühlen, es funktionierte. Ja. Jetzt gab es auch die ersten Pressemeldungen von Ihnen. Rollout in China ist wohl im kommenden Jahr. Wann kann man in Deutschland mit einem Biden fahren?
Ja, wir konzentrieren uns natürlich jetzt zunächst auf den chinesischen Markt, weil das Fahrzeug wird in China produziert. Das ist auch der größte Absatzmarkt, den wir anvisieren. Und da ist in der Tat richtig, dass wir da jetzt so weit sind, dass das Fahrzeug tatsächlich real wird. Wir haben nämlich letzte Woche das erste Fahrzeug wirklich in unserer Fabrik in Nanjing produziert, was ein großer Meilenstein war für das Unternehmen. Immerhin diese Fabrik ist, um ein bisschen Hintergrund zu geben, in 2 Jahren entstanden auf dem Feld, was vorher quasi ein Matsch- und Sumpffeld war. Ja, steht heute eine der modernsten Automobilfabriken, die es in der Welt gibt. Und da produzieren wir jetzt unsere Bytons raus und das erste Fahrzeug ist ja letzte Woche rausgelaufen. Also insofern sind wir gerade in den Hochphasen der Marktvorbereitung für China und bauen gerade unser Netzwerk auf, unser Handelsnetzwerk auf und sind da sehr, sehr begeistert darüber, dass das Fahrzeug jetzt bald in China tatsächlich an den Kunden übergeben werden kann. Und für Europa und die USA planen wir das dann ein Jahr später zu tun, also Mitte 2021.
Mitte 2021 kommt der Biden nach Europa unter anderem. China als Markt, warum eigentlich China? Weil es der Markt ist, wo Autos noch einen guten Ruf haben, im Gegensatz zu Deutschland, oder warum?
Ja, ich glaube, China als Markt, erstmal ist ja die Entstehungsgeschichte schon, dass Gründungsmitglieder Daniel Kircher, der jetzt CEO ist, natürlich in China seine zweite Heimat gefunden hat und dadurch auch natürlich das Verständnis von dem Markt hat und da auch lebt. Ich glaube aber, dass China auch schon ein Inkubator-Klima geschaffen hat für das Thema natürlich Elektromobilität. Ja, das ist ganz klar so. Dadurch, dass in China erwartet wird, dass das der größte Elektromarkt wird in sehr schneller Zeit, ja, und sehr, sehr viel auch von Seiten natürlich der Regierung dafür getan worden ist, um das Thema Elektromobilität voranzubringen, findet man schon sehr ideale Bedingungen als Start-up-Unternehmen, die man sicherlich in der vergleichbaren Weise nicht in der westlichen Welt finden würde. Ja, und dadurch haben wir einfach ein tolles Setup vor Ort und viel Unterstützung bekommen, um die Fabrik zu bauen und das Unternehmen aufzusetzen. Und China ist auch der größte Elektromarkt der Welt. Das heißt aber nicht, dass jetzt Europa oder die USA weniger wichtig sind. Ja, ich glaube, dass wir in Europa enormes Potenzial haben für das Fahrzeug. Sehen wir vor allen Dingen nach der IAA, wie viel Feedback wir bekommen haben. Und ich freue mich extrem darauf, in Europa das Fahrzeug einzuführen.
Jetzt haben wir ja gesagt, der Biden ist ein Smart Device on Wheels. Mhm. Heißt, wir reden nicht primär auch von einem Auto, wir reden von eigentlich einem vernetzten Gerät. Da werden viele hellhörig, wenn sie China hören. Wir hatten die Diskussion um Huawei, wir haben Diskussionen darüber, wie chinesische Unternehmen halt auch immer noch unter staatlicher Regulierung stehen, unter starker staatlicher Regulierung stehen. Wie sehr trifft das ein Unternehmen wie Byton, das in China produziert, in München designt wird und wo ein Großteil der IT, der Technologie aus Santa Clara in Kalifornien stammt?
Ja, ich glaube, wir sind ein wirklich perfektes Beispiel dafür, dass sie weltumspannend in dem eigentlich Wertschöpfungen da beziehen können, wo sie das vielleicht am besten tatsächlich beziehen können. Ja, also wenn ich heute ein Premium-Fahrzeug designe, ja, und über Design spreche und Oberflächenanmutung und Qualität und Materialwahl, dann bin ich wahrscheinlich in Deutschland ziemlich gut aufgehoben damit. Ja, der Grund dafür ist einfach, dass wir sehr, sehr viel fantastische Infrastruktur haben, sehr tiefes Verständnis natürlich im Automobilbereich haben in Deutschland und am Ende des Tages Design natürlich auch immer irgendwie eine Ausdruckskraft ist von einem kulturellen Verständnis dahinter. Ein Designer ist geprägt, wie er aufgewachsen ist und was er halt eben. Insofern bringt uns das sehr, sehr viel, weil wir damit von Anfang an eigentlich in eine Premium-Liga der vornehmlich durch Deutschen bestimmten Produktangebote ist, mitspielen können. Wenn ich in das ganze Thema Konnektivität schaue, dann ist es völlig klar, dass Silicon Valley da wirklich maßgebend ist. Ja, da finden Sie halt fantastische Talente, da finden Sie auch die Denkweise, da finden Sie die Infrastruktur, die Unternehmen, die einen inspirieren, die Partner für das digitale Ökosystem. Also völlig wichtig, dass Sie da im Prinzip das verstehen und auch Wertschöpfung herbeziehen. Und wenn Sie heutzutage sehr effizient mit hoher Qualität Fahrzeuge fertigen wollen, dann sind Sie in China sehr, sehr gut aufgehoben. Ja, und insofern ist es ein tolles Beispiel dafür und auch ja nicht nur auch vom Management her, weil wir haben ja im Prinzip ein völlig diverses Management-Team, ja, mit ganz unterschiedlichen Hintergründen, ja, dafür ein tolles Beispiel, wie so eine weltumspannende Kooperation und im Prinzip verschiedene Talente, wie das funktionieren kann. Also wir sind da sehr, sehr stolz drauf, dass das so ist, und ich glaube, wir werden ein gutes Beispiel dafür sein, wie so eine globale Zusammenarbeit wirklich funktioniert.
Das klingt alles sehr toll. Also ich glaube es auch, weil, wie gesagt, ich habe ja den beiden gesehen auf der IAA, nur so ganz überzeugt haben sie mich noch nicht, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht ohne Friktionen geht.
Naja, ich glaube, also in meinem 25 Jahren Berufsleben habe ich bislang noch nie Monate oder wochenlang ohne Friktionen gelebt. Also das ist jetzt, glaube ich, so, wie das immer ist im Berufsleben. Ich kann Ihnen ganz ehrlich gesagt nicht sagen, dass die Friktionen deutlich größer sind als das, was ich vorher erlebt habe. Liegt aber vielleicht auch daran, dass ich immer im Ausland viel gearbeitet habe. Insofern völlig darauf sensibilisiert bin, unterschiedliche Kulturen und Hintergründe zu verstehen. Ich glaube, derjenige, der heute bei Byton anheuert, ist sicherlich jemand, der genau diese Aufgabe reizt. Ja, wenn Sie halt eben, sage ich mal, nach wie vor unglaublich gerne ein Weißwurstfrühstück haben wollen am Freitagmorgen um 11 Uhr, dann sind wir wahrscheinlich nicht der erste Platz des Arbeitgebers. Ja? Aber die Menschen haben wir halt eben nicht, die bei uns, die das suchen und diese Präferenz haben. Insofern haben sich da zusammengefunden die Leute, die genau daran Interesse haben.
Wenn Sie in die Zukunft schauen, Byton, Sie haben es gesagt, Rollout nächstes Jahr in China, im Jahr darauf dann Europa und die USA. Wohin soll die Reise gehen? Was schätzen Sie, was kann Byton für einen Marktanteil haben? Was?
Ja, das ist eine schwierige Frage, weil die klassische Herangehensweise ist ja immer, dass man sich im Prinzip die Marktgröße anguckt, dann schaut man sich an, ja, in welchem Segment spielt man und in welchem Preisbereich spielt man mit und wie viel traut man sich dann zu aufgrund der Markenstärke und des Produktangebotes. Das ist die klassische Herangehensweise. Ich glaube, dass das nicht zutrifft für unseren Fall und unser Produkt. Und wir sehen das ja auch zum Beispiel bei Mitwettbewerbern wie Tesla, die ganz, ganz stark ja im Prinzip Märkte verändern. Ja, durch Produktangebot, sehr, sehr stark Märkte verändern. Und das ist genau die Zielsetzung, die wir auch haben. Das ist genau das, was ich vor Augen habe, was ich uns zutraue. Wir werden mit diesem Produkt was vollkommen Neuartiges anbieten können. Und ich glaube, wir werden massiv Leute für unser Produkt erobern und begeistern.
Ja, also, es ist, ich glaube, wenn man nur vom Produkt kommt, ist das durchaus nachvollziehbar. Ja. Jetzt stelle ich mir aber mal, weil Sie Tesla erwähnt haben, Tesla vor, da steht eine Figur in vorderster Front wie in Elon Musk.
Ja.
Ja? Das ist eine Person, an der man sich reiben kann. Jetzt macht Byton auf mich nicht unbedingt den Eindruck, dass man da so Reibung hat. Ja? Es ist einfach, ich will nicht sagen German Perfection, aber es ist so ein bisschen so diese deutsche Herangehensweise, es ist leise, es ist ruhig, es wirkt nach außen hin sehr konzentriert und strategisch. Es ist nichts, wo ich jetzt nun so diese Note finde, wo ich mich emotional angesprochen fühle. Stört Sie das nicht oder ist das kein Hinderungsgrund oder keine Hürde?
Nein, ich glaube nicht, dass es eine Hürde ist. Ich glaube auch nicht, also ich glaube, was Sie gesagt haben an dem Thema Reiben, das muss ja nicht unbedingt was Positives sein. Ja, emotional angesprochen
werden. Reibung erzeugt also, Wärme, ne?
Ja, also. Aber emotional angesprochen werden, ich glaube, das ist wichtig. Ja, und insofern, ich glaube, dass Byton sehr emotional die Menschen anspricht. Ja, allein dadurch mit dieser unglaublichen Begeisterung, wie so ein Produkt ausschaut. Ja, ich muss nicht eine Person in den Vordergrund stellen, ich muss im Prinzip das Produkt in den Vordergrund stellen. Und dadurch, dass das Produkt so einmalig ist, werden die Leute sehr begeistert davon sein. Und diese Begeisterung sind wir ja erst gerade dabei aufzubauen. Ich meine, da steckt ja, wie Sie es gerade gesagt haben, ein Plan dahinter, welchen Begeisterungslevel Sie wann wo haben wollen. Insofern müssen Sie dann noch ein bisschen Geduld haben, um hoffentlich dann auch emotional angesprochen zu werden.
Aber Sie sind im Plan, ja?
Aber wir sind im Plan unserer Meinung. Und insofern habe ich da jetzt irgendwie keine Probleme, dass wir irgendwie eine Galionsfigur bräuchten, an der sich möglichst viele reiben. Also wir werden mal sehen, welcher Ansatz in der zielführendere ist am Ende des Tages.
Gibt es schon sowas wie so eine Marketingbotschaft? Gibt es sowas wie einen Claim, mit dem Sie zum Beispiel auch deutsche Käufer überzeugen wollen?
Ja, wir haben jetzt keinen Claim in Europa und in verschiedenen Sprachen. Das, was wir versuchen gerade zu etablieren, ist eigentlich Biden, your platform for life. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir eigentlich darüber sprechen, dass wir eine Welt aufbauen wollen, die eigentlich über das Fahren hinausgeht. Ja, und eigentlich, dass dieses Fahrzeug viel mehr ist als ein Fahrzeug. Es ist tatsächlich eine sich ständig verändernde Plattform, wie ich mein Leben und mein Leben im Prinzip, was ich brauche dafür, wie ich das zusammen konfigurieren kann. Ja. Mhm. Also insofern, Your Platform for Life, finde ich, trifft das ziemlich gut. Ja, weil die Menschen halt einfach viel Zeit im Fahrzeug verbringen und viel mehr wahrscheinlich noch verbringen werden in der Zukunft. Insofern bieten wir die Möglichkeit an, diese Zeit so zu gestalten, wie man das eigentlich möchte und im Prinzip wie jeder Einzelne und individuell das möchte.
Wenn Sie sagen, die Menschen werden in Zukunft vermutlich noch mehr Zeit im Fahrzeug verbringen, das wird vielen wie eine Horrorvision vorkommen. Ich sag mal so, wer täglich mit dem Auto zur Arbeit pendelt, für den ist relativ egal, ob da nun eine Vernetzung gegeben ist oder nicht. Es ist ja dann doch schon Zeit, Lebenszeit, die man auf der Straße verbringt. Und genau das hat ja das Auto jetzt gerade in die heftigen Diskussionen verwickelt. Ist das zeitgemäß? Ist das Auto, so wie wir es nutzen, heutzutage zeitgemäß? Oder ist das Verständnis, wie Sie es bei Biden haben, ein anderes?
Ja, ich glaube, dass das Fahrzeug weiterentwickeln muss. Ich glaube, dass das, was Sie gerade beschreiben, dass Leute diese Zeit als verlorene Zeit empfinden häufig, ja, dass das nicht zeitgemäß ist. Ja, und das wird auch daran hindern, dass das Auto eben den Erfolg, den es in der Vergangenheit genutzt hat, wird immer weiter gefährdet werden dadurch. Es sei denn, es kommen halt andere Konzepte, dass die Leute die Zeit, die sie im Fahrzeug verbringen, als wertvolle Zeit betrachten. Wenn ich zum Beispiel in einem Fahrzeug sitze und im Prinzip entweder in dem Moment direkt arbeiten kann, ja, weil ich halt eben sehr, sehr, sehr viele Videokonferenzen habe, sehr viele Telefonate führen muss und ich das direkt machen kann, wenn ich in einem Fahrzeug sitze, dann würde ich das nicht als verlorene Zeit mehr betrachten. Wenn ich zum Beispiel irgendwo warten muss, weil ich jemanden abhole und ich kann in der Zeit den Film angucken, den ich vielleicht zu Hause gestartet habe, den weitergucken kann, dann würde ich das auch wahrscheinlich nicht als verlorene Zeit betrachten. Wenn ich meinen Sohn frage, wenn er mit seinen drei Schulfreunden im Auto sitzen kann, ja, und da Computerspiele drin machen kann auf einem riesigen Bildschirm, würde mein Sohn antworten, das ist auch keine verlorene Zeit dazu. Ja, und meine Tochter würde wahrscheinlich, wenn sie ihre Selfie rausschicken kann aus dem Fahrzeug, das auch nicht unbedingt als verloren sehen würde. Also ich glaube, dieses Fahrzeugkonzept muss sich neu definieren, sich verändern. Wenn wir das klassische Fahrzeug, gebe ich Ihnen recht, glaube ich, dass die Leute das eher als Hürde oder als wenig enjoyable time quasi sehen, als Fahrzeug muss sich da definitiv weiterentwickeln.
Jetzt geht mir eine Frage im Kopf rum, die schon eine ganze Zeit. Der Biden ist ja noch nicht straßenreif. Mhm. Gleichwohl unterstelle ich mal, wenn Sie ins Büro fahren, wenn Sie auch Ihr eigenes Fahrzeug nutzen, können Sie ja quasi noch kein Biden nutzen. Was fahren Sie?
Ja, ich habe ja den großen Vorteil, oder vielleicht auch nicht, werde gefahren, weil ich in China lebe. Und insofern kann ich tatsächlich relativ viele Funktionen, die ich in Zukunft hoffentlich in meinem Byton mache, einfach sehr bequem von der Rücksitzbank machen, weil der Fahrer mich in die Firma fährt. Insofern kann ich das machen. Aber das ist für mich auch immer der Maßstab von dem, was ich, wenn ich in Deutschland lebe und keinen Fahrer habe, auch machen möchte. Und da sehe ich immer den großen Unterschied, was es heißt, wenn man gefahren wird und dann nebenher wirklich anfangen kann zu arbeiten oder eben nicht.
An welchen Marken orientieren Sie sich?
Ich werde jetzt gar nichts sagen, welche Marken ich mich orientiere daran. Ja, also ich freue mich darauf, dass ich endlich mal in Byton hoffentlich fahren kann, in Europa dann in 2 Jahren. Und darauf freue ich mich.
Herzlichen Dank.
Dankeschön.